Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Vorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, Robert Habeck. Schönen guten Tag, herzlich willkommen im Studio.
Hallo, guten Tag, ich freue mich sehr.
Herr Habeck, wir sprechen über die Themen, die diesen Tag bestimmen. Sie haben uns auch was mitgebracht, ein frisches Konzept für die Rettung der Kultur in Corona-Zeiten. Ja. Jetzt habe ich es wahrscheinlich ein bisschen größer gemacht, als es ist. Aber
Nein, das passt schon. Also, und es ist dringend notwendig.
Also darüber werden wir auf jeden Fall sprechen, hier in einer Stunde Radio oder 30 Minuten Podcast. Guten Tag an alle, die dabei sind. Erstmal eine Frage, Herr Habeck, apropos Kulturleben und so Leben insgesamt. Wir haben ja jetzt ab Samstag in Berlin eine Sperrstunde, zum ersten Mal, dass diese Stadt sowas erlebt. Was machen Sie dann so nach 23 Uhr?
Da gehe ich ins Bett. Also wenn der Tag schlecht ist, muss ich noch E-Mails abarbeiten. Wenn es ganz schlecht läuft, bin ich noch an Telefonkonferenzen. Aber in der Regel endet das politische Leben so um 23 Uhr oder 22.30 Uhr und 23 Uhr bin ich zu Hause. Und je nachdem, was passiert ist, braucht man noch ein bisschen, um zum Runterzukommen. Aber da es dann morgens meistens 6:30 weitergeht, ist für Eskapaden sowieso keine Zeit in der Woche.
Okay, also habe ich aber schon richtig verstanden, wenn das politische Leben endet, dann endet auch so ein bisschen das Leben von Robert Habeck am Abend.
Naja, ich bin dann einfach kaputt. Ich glaube, das geht den allen so. Und wenn ich gut bin und es ist früher mal zu Ende, gehe ich abends laufen. Insofern auch kein Problem mit der Sperrstunde. Und wenn es schlecht ist, dann trinkt man noch ein Glas Wein. Und wenn man alleine ist, sollte man das nicht tun. Also das ist sozusagen eiserner Vorsatz für Bundesvorsitzende, nicht alleine Alkohol trinken, sondern immer nur, wenn Geburtstage, Freundschaften, Feiern dabei sind.
Okay, das merke ich mir schon mal als erste Regel, nicht unbedingt eine Corona-Regel, aber Stichwort Corona-Regeln. Berlin 23 Uhr Sperrstunde, das ist einigermaßen sicher, wenn man jetzt uns in Hamburg oder Stuttgart oder München hört, gilt das schon wieder nicht mehr und Sie ahnen schon, worauf ich hinaus will. Es ist im Moment unglaublich schwer im Blick zu behalten, was man wo darf und über den Corona-Flickenteppich in Deutschland, über den sprechen wir gleich, unser erstes Thema hier im Deutschlandfunk Kultur. Auf geht's! Die Hiobszahl des Tages, mehr als 4000 neue Corona-Infektionen, das meldet das Robert-Koch-Institut für Deutschland. Das ist fast eine Verdoppelung zum Vortag und jetzt könnte man denken, das Gute ist, dank der ersten Phase der Pandemie sind wir ja bestens vorbereitet. Die Politik weiß, wie sie schnell, konsequent und vor allem auch gemeinsam handelt. Aber was sehen wir in der Realität? Ein Hickhack zwischen den Bundesländern, wer wann wohin reisen darf. Herr Habeck, ich habe mal gelernt, dass Sie, als Sie noch Schriftsteller waren, mit Ihrer Frau gemeinsam derjenige war, der für unentdeckte, unbekannte Worte zuständig war. Beherbergungsverbot war für mich so ein Wort, das kannte ich eigentlich bis gestern noch nicht. Weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber...
Kannte ich auch nicht. Politik ist ganz gut darin, Wortgeschöpfungen zu machen, aber meistens sind es ja Wortungetüme und häufig von negativem Hintergrund. Also der Anstieg der Corona-Zahlen ist wirklich besorgniserregend. Das ist, glaube ich, zu verniedlichend gesagt. Wir sehen, wir sind auf einer exponentiellen Kurve. Das hat die Kanzlerin vor ein paar Tagen schon mal vorgeführt, was das ist, weiß aber auch jeder. Ne? Das Schachbrettspiel, Reiskorn verdoppelt und dann sind sehr niedrige Zahlen am Anfang auf einmal exponentiell schnell in die Höhe geschnellt. Und Sie haben recht. Ich respektiere, dass alle Ministerpräsidenten jeweils in ihrer Situation für sich in Anspruch nehmen, das Richtige zu tun. Und die Situationen sind ja unterschiedlich in Deutschland und man muss verschiedene Abwägungen treffen von Gastronomie und Wirtschaft und Schulen und meinetwegen auch Familienfeiern und Festen und Brauchtum und Tradition. Aber insgesamt ist das Bild verheerend, dass Deutschland nicht eine einheitliche Strategie fährt, sondern jeder irgendwie seine Suppe macht, schafft nicht gerade Vertrauen in die Absprachefähigkeit. Und da muss sich die Bundesregierung auch einen Schuh anziehen. Offensichtlich kann sie sich nicht durchsetzen, die Ministerpräsidenten auf eine Linie zu bringen. Das ist nicht gut. Und jetzt mit der ansteigenden Zahl ist es sogar fatal.
Was sind Sie denn da so als Bundesvorsitzender der Grünen? Ein Beobachter, im Prinzip ein Bürger von vielen in diesem Land, der da zuschaut? Ich meine, man könnte ja auch sagen, jetzt wollte ich vorher noch recherchieren, in wie vielen Ländern Sie mitregieren. Das sind eine Menge, elf Länder, ne? Elf Länder, in denen Sie mitregieren. Also gibt es auch mal den Moment, wo Robert Habeck und Annalena Baerbock so eine Telefonschalte machen in die Landesregierung und sagt, ihr müsst da jetzt mal gemeinsam handeln?
Der Moment ist untertrieben, andauernd. Also wir haben von den 11 Ländern 3 Gesundheitsministerien in Brandenburg, in Hessen und in Baden-Württemberg. Das sind natürlich nochmal andere Informationen, die wir da kriegen. Die Ministerinnen sind miteinander im Gespräch, aber auch mit uns. Und alle Auswirkungen auf die Bildungspolitik, auf die Frage von Tourismus, von Reisen, von Wirtschaftsprogrammen werden eigentlich permanent koordiniert, sodass das nicht mal der Moment ist, sondern das ist das tägliche Geschäft. Ich würde so sagen, ich habe als Minister gelernt, als Minister in Schleswig-Holstein, der ich ja bis 2018 war, dass die Verwaltung und die Institutionen Vertrauen genießen müssen. Sie sind dazu eingerichtet. Ja, das Robert-Koch-Institut, die öffentlichen Institutionen, die Gesundheitsdaten sammeln, messen und Empfehlungen geben, das sind die Leitinstanzen des Staates. Die geben die Varianz vor, in der dann politische Entscheidungen getroffen werden müssen. Und deswegen verstehe ich am Ende nicht, wo wir gerade sind. Wenn wir Erkenntnisse haben und ein Maßnahmentablett haben, müssen die gemeinsam getragen werden. Und das muss durchgesetzt werden. Ich sehe allerdings den Widerspruch, dass gerade die so reden wie ich, also der bayerische Ministerpräsident, der sagt, er ist immer der Erste, wir müssen gemeinsam vorgehen. Und ist immer der Erste, der vorwegläuft. Und das gefällt mir alles gar nicht, was ich da sehe.
Ist das denn auch eine Situation, Sie haben gerade von der Bundesregierung gesprochen, die da mehr tun müsste. Ich personalisiere das nochmal mehr. Angela Merkel hatte ja ganz am Anfang sich eher zurückgehalten, irgendwann die Sache dann angenommen und auch zur Chefin-Sache gemacht. Jetzt habe ich den Eindruck, sie ist da wieder irgendwie sehr stark im Hintergrund. Ist das ein Fehler?
Sie ist im Grunde ausgebotet worden. Die Ministerpräsidenten haben vor dem Sommer das an sich gerissen, auch an sich reißen wollen. Damals war Markus Söder noch der Chef der Ministerpräsidentenkonferenz, also derjenige, der es eigentlich koordinieren müsste. Die Ministerpräsidenten können das machen, also so ist die föderale Ordnung. Aber wenn man in die Verantwortung geht, also die Bundesregierung aus der Verantwortung drängt und selber die Verantwortung will, dann muss man sie eben auch annehmen. Und Verantwortung annehmen heißt, das ist ja, denke ich, das, wovon im Moment alles handelt. Wer führen will, muss einen Schritt zurückgehen. Man führt nicht, indem man sagt, ihr habt alle keine Ahnung, ich weiß, wie es geht. Dann sagt jeder, du bist vielleicht ein Heini, ich weiß es nämlich ganz genauso gut, sondern man muss dann in die zweite Reihe gehen wollen. Und das ist meine Erklärung, warum wir da stehen, wo wir stehen. Die Länder haben die Bundesregierung ein bisschen verdrängt vom Spielfeldrand. Und dann sind diejenigen, die eigentlich das koordinieren müssten, immer vorgeprescht und haben die anderen dumm aussehen lassen. Und dann kamen noch Machtranküne und parteiinterne Sachen dazu. Und deswegen haben wir eine Situation, wo jeder jetzt sein eigenes Ding macht.
Und wir haben diese Situation, da stehen jetzt Millionen Deutsche und fragen sich gerade jetzt mit den Herbstferien, die hier zum Teil schon begonnen haben, in der zweiten Welle dann noch groß beginnen ab Montag. Was mache ich eigentlich? Jetzt frage ich Sie mal. Sie haben das wunderbar analysiert. Ich würde dem gar nicht widersprechen wollen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, in welcher Funktion oder Rolle auch immer, aber die Grünen haben diese Verantwortung. Was muss jetzt passieren, damit dieser Zustand schnell zu Ende geht?
Nein, jetzt muss ja erstmal geklärt werden, wie wir mit den konkreten Situationen umgehen. Und ich glaube, natürlich wird das Virus über Reisen verbreitet, aber die Hauptursachen von diesen explosionsartigen Anstiegen sind eben Großveranstaltungen. Da muss sich jeder an seine eigene Nase fassen, also Geburtstagsfeiern mit vielen Leuten, passt einfach nicht in die Zeit. Das ist vielleicht manchmal traurig, aber das ist eine zumutbare Einschränkung aus meiner Sicht. Also keine Großveranstaltungen machen, die nicht unter strengsten Corona-Bedingungen durchgeführt werden und eben auch keine privaten Partys. Da kommt es ja her, diese Ischgl-Situation, die dann permanent im Alltag selbst erzeugt werden. Da, glaube ich, muss das rigoros kontrolliert und eingehalten werden. Anders kommen wir nicht gegen diesen exponentiellen Anstieg ein. Und alle, die sich darüber beklagen, denen muss man halt die Gegenargumentation gegenüberführen und sagen, sonst werden halt wieder Schulen, Kitas, Betriebe und so weiter geschlossen. Das könnt ihr ja auch nicht wollen. Und was die Gesamtkoordination angeht, glaube ich, muss man die Länder in die Pflicht nehmen und sagen, wer die Verantwortung will, hat sie auch. Wenn das schief geht, ist es euer Bier, reißt euch zusammen. Und wenn nicht, dann hole ich es nochmal zurück. Ich glaube, Merkel hat die Autorität zu sagen, das gefällt mir nicht, was die Länder da machen, diesen Flickenteppich, den will ich nicht. Ich will es so machen. Ich würde es so machen. Ist das Risiko, dass sie da steht alleine und die Länder sagen, ja, du wirst es so machen, aber es ist unsere Aufgabe. Sie hat aber auch die moralische Kraft, es dann durchzusetzen und zu sagen, wenn ihr es nicht hinbekommt, so wäre der Masterplan, verhaltet euch dazu. Und ich glaube, auch so kann man führen, ohne die formale Macht mit der Autorität der moralischen Position, die sie hat, dem Zutrauen, dem Vertrauen der Bevölkerung.
Es ist ein großes Thema. Wir haben ihn hier im Deutschlandfunk Kultur immer wieder davon berichtet, die schwierige Lage in dieser Corona-Zeit, gerade für die Kultur, für Veranstalter von Konzerten, Lesungen, von Messen. Großes nächstes Beispiel, die Frankfurter Buchmesse, die nur ziemlich gerupft im Mini-Format stattfinden kann. Das Drama ist insgesamt auch bei den vielen Solo-Selbstständigen groß, die daran hängen. Es wird viel getan, um da zu helfen, sagt die Kulturstaatsministerin immer wieder. Da muss noch mehr gehen, sagen die Grünen in einem 10-Punkte-Plan, den unter anderem Robert Habeck, der Parteichef, mitgeschrieben hat. Der wird heute vorgestellt. Herr Habeck hat ihn gerade aufgemacht auf seinem Smartphone. Was ist Ihnen da besonders wichtig? Ich glaube, für alle 10 Punkte haben wir keine Zeit.
Nein, aber man muss sagen, dass die Kulturstaatsministerin nicht recht hat. Die Veranstaltungsbranche und die Kulturbranche fällt im Grunde durch das Raster durch. Auf 2 Ebenen, auf die gehe ich gleich ein. Es ist ein Wirtschaftszweig, der als erster geschlossen wird und wahrscheinlich wurde und als wahrscheinlich mit als letzter wieder unter Volllast fahren kann, wenn er denn dann noch da ist. Und viele Programme, die für die Wirtschaft aufgestellt wurden, passen nicht für diesen Wirtschaftszweig. Also die Branche selbst wird vergleichsweise stark hängen gelassen. Und es ist auch ein Wirtschaftszweig, Sie haben es angesprochen, wo viele Menschen Solo-Selbstständige sind und zwar nicht nur Künstlerinnen und Künstler, also Schriftsteller, die Lesung brauchen oder Gitarristinnen oder Sängerinnen oder Schauspielerinnen und so weiter, sondern Visagisten, Bühnenbildnerinnen, Roadies, die die Bühnen aufbauen. Also es geht ganz weit rein und diese beiden Bereiche müssen anders unterstützt werden. Wir schlagen in diesem Bereich vor, wo es ums Geld geht, dass die Veranstaltungsbranche einen festen Zuschuss bekommt von 2% des letzten Jahresumsatzes, unbürokratisch, als Zuschuss auch und nicht als Darlehen. Denn wie soll die, und das ist der Unterschied zu den anderen Wirtschaftszweigen, wie soll sie denn nicht durchgeführte Veranstaltungen jemals wieder aufholen? Die kommen ja nicht doppelt und dreifach, sondern man kann im besten Fall davon ausgehen, dass es wieder nochmal läuft irgendwann. Also das Geld kriegt der Staat nicht wieder und das sollte er auch gar nicht rückfordern wollen. Und für die Solo-Selbstständigen, die sich ja nicht gegen Arbeitslosigkeit staatlich versichern können, das kann man privat machen, aber niemand tut das, weil es sehr, sehr teuer ist, schlagen wir jetzt eine Art Kurzarbeitergeld vor. Wir nennen es Existenzgeld, das auf 1.200 € begrenzt ist, dass man nicht zum Sozialamt gehen muss und sagen muss, ich gehe jetzt in Hartz IV. Das tun nämlich viele Menschen nicht aus der Scheu und auch aus der Bürokratie, die damit verbunden ist.
Darf ich da gerade mal einhaken? Bei diesem Existenzgeld, kann man das offen sagen, das ist der Einstieg ins bedingungslose Grundeinkommen?
Nein, das ist eine Unterstützung, die jetzt unbürokratisch gewährt werden soll und die davon ausgeht, dass die Leute ja gearbeitet haben, also nichts getan haben. Man kann, so ist es auch gedacht, man kann quasi eine Grundlage schaffen und sagen, die Einkommen der letzten 3 Jahre beispielsweise werden gemittelt und ein Teil davon analog zum Kurzarbeitergeld werden dann übernommen, so dass man quasi ein staatliches Kurzarbeitergeld bekommt, obwohl man nicht eingezahlt hat in die Sozialversicherungssysteme, weil da eine Lücke geklafft hat. Mhm. Aber Grundlage ist noch immer Tätigkeit und Arbeit, also Verdienst der letzten Jahre und Jahrzehnte. Man kann jetzt nicht einfach sagen, ich habe schon immer Bücher geschrieben, hat zwar niemand gelesen, ich hatte auch nie Lesung, Geld habe ich nicht verdient, aber ich will jetzt mal Kohle haben, so läuft es nicht.
Okay, haben Sie denn mal ausgerechnet unterm Strich, was das kostet, was Sie da in den 10 Punkten aufgeschrieben haben?
Das ist schwer zu berechnen, aber insgesamt muss man sagen, bei den Milliardenbeträgen, den Hunderte von Milliardenbeträgen, die wir gerade raushauen, ist das nicht wirklich ins Gewicht fallend und umgekehrt ist es so, nach ersten Prognosen werden viele Programme, die von der Bundesregierung aufgelegt wurden, auch nicht abgerufen oder nicht in dem Maße abgerufen, wie sie geplant waren. Also daran sollte es nicht scheitern. Ich würde den Spieß umdrehen und sagen, wenn es jetzt so weitergeht, dass diese Branche weiterhin keine Veranstaltung macht, dann haben wir, wenn Corona besiegt ist, hoffentlich wird das ja mal der Fall sein, keine Veranstaltungsbranche mehr, keine Kultur mehr. Und da muss man schon sehr banausenhaft sein und zu sagen, na, dann gibt es eben keine Kultur mehr, es gibt eben keine theaterfreien Künste mehr und so weiter, ist doch nicht so schlimm. Das ist aber ein desaströses gesellschaftliches Verständnis. Da sollten wir nicht hingehen.
Ich habe ein mahnendes Wort des Politikwissenschaftlers Wolfgang Schröder im Ohr. Der hat neulich mal gesagt, Medien und Öffentlichkeit würden den Grünen mehr durchgehen lassen, als dies etwa bei ähnlichem Verhalten der SPD oder anderen Parteien der Fall wäre. Deswegen kommt jetzt diese Frage, wenn ich mir diesen Plan angucke. 10 Punkte, ganz klar Politik für eine grüne Kernwählerschaft. Bei der FDP würde man das Klientelpolitik nennen.
Also wenn ich zum ersten Mal was sagen darf, seitdem ich Parteivorsitzender bin, ich glaube, seitdem ich in der Politik bin, heißt es, die Grünen werden immer freundlich betrachtet und seitdem gibt es schlechte Kommentare, weil wir immer freundlich betrachtet werden. Ich glaube, das stimmt einfach nicht. Das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wir werden, na gut, ich will nicht darüber reden, aber der Punkt ist, so schafft man natürlich einen nicht auflösbaren Teufelskreis der medialen Kommunikation, indem man sagt, die werden immer gut behandelt, dann müssen sie schlecht kommentiert werden und die schlechten Kommentare sind immer noch zu gut, da kommt man ja nie raus. Also,
okay, dann in der Sache.
Ich würde nur sagen, das ist keine unschuldige Bemerkung, sondern die hat, das ist immer selber Meinungsmache mit, darf man tun, auch als Wissenschaftler, aber Neutrale wissenschaftliche Beobachtung gibt es da garantiert nicht. Und als Parteivorsitzender kann ich Ihnen sagen, man muss auch ganz schön einstecken können. Nein, wenn man das, also umgekehrt würde es ja bedeuten, dass die anderen Parteien keine Affinität für Kulturpolitik haben. Und das würde ich dir niemals unterstellen wollen. Selbstverständlich gehe ich davon aus, dass selbst nehme ich zurück, dass die unions-sozialdemokratischen Linken und liberalen Kulturpolitiker ein total durchdrungenes Verständnis, eine große Sympathie für Kultur haben. Warum sollte das ein grünes Thema sein? Überhaupt nicht. Es ist ein gesellschaftliches Thema.
Wir schauen weiter auf Themen dieses Tages. Klimaschutz steht auf der Agenda, heute im Bundestag, gestern schon im Europaparlament. Das hat beschlossen, die Klimaziele nochmal anzuziehen. Da wollen ja einige Mitgliedstaaten nur 40% bis 2030. Ursula von der Leyen und ihre EU-Kommission haben dann schon mal hochgeschraubt auf 55%. Jetzt sagt das Parlament 60%. Und ich kann weitermachen. Fridays for Future würde sogar noch eine Schippe drauflegen. Hören wir mal Sophie-Marie Pott, die EU-Sprecherin der Bewegung.
Es geht um jedes einzelne Minigrad. Und da können wir uns nicht mehr streiten, ob wir da 55 oder 60% beschließen sollen, vor allem, weil wir ja mit dem Paris-Abkommen schon 1,5 Grad bekannt haben. Und wenn wir das umsetzen wollen, dann müssen wir da hochgehen. Und für diese Abstimmung hatten wir uns ganz klare 65% gewünscht, selbst wenn 80% wissenschaftlich notwendig wären.
Also Fridays for Future hätte gerne noch mehr gehabt. Am liebsten 80%, 65% immerhin in dieser Abstimmung. Robert Habeck, hilft so ein Wettlauf um Prozentzahlen?
Jein, ja, in dem Sinne, dass ja, konkrete Auswirkungen hat und haben muss. Deswegen ist das, was gestern passiert ist, wirklich ein Ausrufezeichen. 5% mehr wird zu nochmal dem Nachverhandeln von Kohleausstieg führen müssen. Es wird dazu führen müssen, dass wir die Mobilitätswende wirklich umsetzen und nicht nur darüber reden. Andererseits muss es eben mit Maßnahmen unterlegt werden. Also nur sich Zahlen um die Ohren zu hauen, das ist natürlich noch keine gestaltende Politik. Aber wenn ich kurz erklären darf, warum es gestern so ein Erfolg ist, es gibt eine Rechnung, ein Rechenmodell, minus 60% bis 2030 hat eine über 66-ige Wahrscheinlichkeit, dass wir damit den Paris-Pfad erreichen können. So rechnet es die Wissenschaft. Deswegen, klar, mehr geht immer. Aber es ist wirklich ein Ausrufezeichen, dass wir bei 55% nicht gewesen. Jetzt kann man sagen, wenn das so käme, wäre Europa auf dem Weg, Paris einzuhalten. Nicht sicher, aber mit einer größeren Wahrscheinlichkeit, als es nicht zu tun.
Sie haben gesagt, natürlich müssen die Maßnahmen, die konkreten Folgen. Ich habe jetzt mal hier die aktuelle Ausgabe der Wochenzeitung Die Zeit. Die widmet Ihnen, also den Grünen, eine ganze Seite 3. Schuld und Grüne ist das überschrieben. Und dazu die Frage, wollen Sie regieren oder das Klima schützen? Ich glaube, ich muss Ihnen die Frage gar nicht stellen, denn Sie wollen natürlich beides. Nur kriegen Sie das hin?
Ja.
Ja? Ja. Okay, dann komme ich jetzt mal mit den konkreten Beispielen, die auch gerade im öffentlichen Raum sind, wo man Zweifel hat. Da, wo Grüne regieren, mitregieren, da gibt es in Hessen die Autobahn, die weitergebaut werden soll durch den Dannröder Wald, der dafür abgeholzt werden muss. Da gibt es zum Beispiel eine klare Erwartung. Ich habe mal die Aussage einer Waldbesetzerin, die das versucht zu verhindern und die sich, ist schon ein bisschen älter, dieser O-Ton, die sich ganz klar von Ihnen, von den Grünen, was wünscht.
Obwohl der Bauauftrag für die Autobahn von der Bundesregierung kam, hat die schwarz-grüne Landesregierung die Macht, sich für ein Moratorium, also einen Baustopp der Autobahn, einzusetzen. Und das ist auch das, was wir fordern. Wenn die Grünen ihrem Namen gerecht werden wollen und eine wählbare Partei für die Bundestagswahl 2021 werden wollen, dann müssen sie sich für den Baustopp der Autobahn einsetzen.
Glauben Sie, diese Waldbesetzerin wird sie wählen 2021?
Das weiß ich nicht, aber sie hat recht, sich für ein Moratorium einsetzen, das tun wir.
Auf der Bundesebene?
Auf der Bundesebene.
Aber auf der entscheidenden Landesebene nicht.
Was heißt einsetzen? Einsetzen heißt, man fordert es und die Umsetzung kann nur durch die Große Koalition erfolgen. Sie haben zu Recht in der Anmoderation gesagt, regieren oder Klimaschützen. Für mich sind das keine Widersprüche. Ich habe das ja jahrelang betrieben. Klimaschutz, also Ausbau der Energiewende, des Netzausbaus, der Landwirtschaftsveränderung und so weiter aus der Regierung heraus. Aber seit 15 Jahren sind wir nicht in der Bundesregierung. Und diese A49 ist ein Bundesbeschluss. Und wenn er denn gefällt ist, dann muss ein Land ihn umsetzen. Das gilt für andere Autobahnen, auch in meinem Bundesland ganz genauso. Wir haben also zu lange keinen Einfluss auf der Bundesebene gehabt. Und wenn man das hätte, und das ist ja der Sinn der ganzen Operation, den zu bekommen, dann kann man Autobahnen noch anders planen. Mhm. Was also den Dannröder Wald angeht, wenn ich das letztlich sagen darf.
Der ist verloren.
Das weiß ich nicht, aber es ist jedenfalls sehr weit fortgeschritten. Also das Symbol Dannröder Wald ist ein das in reale Politik umzusetzen, ist vielleicht der denkbar schwerste Ort beim Autobahnausbau in Deutschland. Die Landesebene zu adressieren, ist die falsche Ebene, weil sie wirklich nichts machen kann. Es kann nur die Bundesebene. Und die Grünen zu attackieren, ist vielleicht verständlich, weil wir eben die Grünen sind. Aber letztlich sind wir, da wir nicht in der Bundesebene sind, auch nur in der Situation der Protestierenden. Und deswegen
verlangen. Dann darf ich mal einen Ausblick wagen. Ich hatte nämlich so eine Situation mit meiner Tochter, bald 11 Jahre alt. Wir sind am Tag der Deutschen Einheit durch Berlin geradelt und über diese klaffende Wunde, die da schon bei der A100 durch die Stadt gezogen wird, also diese Autobahn im Bau, schwer umstritten. Die Grünen sind auch eigentlich dagegen. Und dann hat sie mich gefragt, Papa, wenn die Grünen regieren, dann wird das aber gestoppt. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, Robert Habeck kommt diese Woche zu mir in die Sendung, ich frage ihn mal. Dann ist ja Bundestagswahl und eventuell haben sie dann auch Berlin gewonnen mit der regierenden Bürgermeisterin. Wird dann das sozusagen zu Konsequenzen führen? Wird die A100 dann nicht fertig gebaut?
Doch, die wird sicherlich fertig gebaut werden, wenn sie ja beschlossen ist. Ob man sie in jedem Detail braucht, das kann ich jetzt hier nicht sagen, weil ich mich da nicht gut genug auskenne. Aber ich kann über meine A20 reden, in Schleswig-Holstein beispielsweise. Die ist genauso seit vielen Jahren endet die in Bad Segeberg, also kommt über Kilometer an, endet in Bad Segeberg im Nirvana. Also man fährt die Autobahn durch und auf einmal steht ein Stoppschild und sagt, hier endet die Autobahn, that's it, und die Verkehre laufen in die Stadt rein. Das ist natürlich absurd, das ist ja albern, die hätte schon längst weiter gebaut, anders geplant werden müssen. Also was wir wollen ist, das Angefangene fertig bauen, die Planungen schneller durchziehen, aber nicht alles, was denkbar ist und vor 30 Jahren beschlossen ist, muss auch für die Zukunft umgesetzt werden. Die Pläne für die Autobahnen kommen aus der Vergangenheit, vor 30 Jahren häufig Dinge angefangen, aber wir müssen doch von der Zukunft ausdenken. Und deswegen sagen wir müssen diese Mobilität nochmal neu auf den Prüfstand stellen, unter den Bedingungen von Klimaschutz.
All mein Bemühen jetzt geht eigentlich auch in die Richtung, auch für die Zukunft klarer irgendwie zu erkennen, was wird dann wirklich passieren, wenn die Grünen regieren. Da gibt es eben, sie sind in vielen Landesregierungen beteiligt, mit Winfried Kretschmann haben sie sogar einen Ministerpräsidenten. Ich glaube, daraus nähern sich so ein bisschen die Zweifel, dass sobald Grüne dann regieren, dass es dann doch ein bisschen weniger konsequent weitergedacht wird. Aber wir müssen ja nicht zurückschauen, wir können ja mal nach vorne schauen. Der Emissionshandel ist heute im Bundestag. Das ist letztendlich die Frage CO2-Preis, das ist letztendlich die Frage, was kostet ein Liter Benzin? Die Grünen waren mal sehr mutig, viele Jahre her, und haben gesagt, man merkt es an den vielen Jahren, dass es in Mark noch war, der Liter muss 5 Mark kosten, damit wir eine ökologische Lenkungswirkung haben. Würden Sie denn jetzt sagen, wir gehen in diese Bundestagswahl und geben mal wieder so eine Orientierung?
Es reizt mich ganz viel, zu Winfried Kretschmann zu sagen und zu erklären, welche Nationalparks sie eingeführt haben, wie die sich angestrengt haben, die erneuerbaren Energien voranzubringen und so weiter und so fort.
Dann müsste ich natürlich mit dem Verbrennungsmotor und der Kaufprämie für Abwrackprämie
und
für
auch Autos das kommen. Könnte ich erklären, dass das natürlich für die Region eine spezifische Sichtweise ist. Da hängen da enorm viele Arbeitsplätze dran. Es ist dann eben genau wie in Bayern und in Niedersachsen, wo SPD und CSU regieren, in dem Sinne dann eine regionalpolitische Sichtweise auf ein schwieriges Problem. Das ist wirklich für die Region enormer Strukturbruch. Ich könnte aber auch aus meiner eigenen Regierungszeit erzählen, wo wir dann die Windkraft verdoppelt oder verdreifacht haben, den Netzausbau vorangetrieben haben. Ja, Grüne in der Regierung ändern etwas. Und je stärker sie da reingehen, umso mehr kann man ändern. Aber wenn Sie mich vor die Wahl stellen, wollt ihr Klimaschutz und die Verfassung brechen? Dann sage ich nein. In der Zeit wie dieser ist der Rechtsstaat das oberste Prinzip, das wir halten müssen. Und deswegen kann eine Landesregierung nicht die bundesrepublikanische Ordnung außer Kraft setzen. Man kann natürlich aus der Regierung rausgehen und sagen, bevor ich den Dannenröder Wald fälle, gehe ich in die Opposition. Aber dann hätte man eine große Koalition in Hessen und die will ihr ja bauen. Also die Autobahn ist ja nicht ein grünes Projekt, sondern ein schwarz-rotes Projekt, das jetzt allerdings in der Tat dann umgesetzt wird unter der Ägide der Landesregierung. Aber so sind es halt die Prinzipien okay. In der Rechtsnorm.
Sie wollen Benzinpreis, in die Zukunft schauen. Genau, ich möchte gerne den Benzinpreis wissen am Ende des Jahres 2021 oder vielleicht im Jahre des 2022.
Erstmal ist der Benzinpreis ja dramatisch eingebrochen durch Corona. Das heißt, er wird wahrscheinlich sehr niedrig sein, wenn Corona noch ein bisschen weitergeht, die Wirtschaft schwächelt. Die Frage ist, ob die beschlossenen CO2-Besteuerungen eine Lenkungswirkung dann noch entfalten. Wir haben ja ab nächstem Jahr eine CO2-Besteuerung von 25 Euro pro Tonne CO2 beschlossen. Ich befürchte, dass sie keine Lenkungswirkung hat bei dem niedrigen Benzinpreis. Und die Logik der CO2-Besteuerung war ja immer die Lenkungswirkung. Das heißt, es geht also nicht darum, eine absolute Zahl zu sagen, sondern es muss es muss sich Verhalten ändern, es muss so viel CO2 eingespart werden, dass wir auf die Klimaziele kommen. Und ich glaube, jede Partei, die sich dem verpflichtet hat, wird sich anschauen, wie ist die Lenkungswirkung. Wenn sie unzureichend ist, muss man die CO2-Bepreisung nochmal anpassen.
Herr Habeck, an diesem Tag in einem Jahr wird die Bundestagswahl schon so 2-3 Wochen zurückliegen. Was macht Robert Habeck in einem Jahr?
Bin mitten in den Koalitionsgesprächen. Ich weiß aber noch nicht, mit wem.
Ach, schade. Führen Sie die oder sind Sie der Juniorpartner?
Der Plan ist, die zu führen. Mhm. Ich weiß, das ist ein großer Plan. Und wir sind in der Außenseiterrolle, das ist völlig klar. Aber wir sind jetzt seit 1,5 Jahren, seit fast 2 Jahren stabil, um die 20%. Wir haben Gegenwind überstanden. Wir sind die zweite Kraft in Deutschland. Wer Zweiter ist, muss doch, so funktioniert doch nur Demokratie, die erste Kraft in den Blick nehmen und angreifen. Und das wollen wir tun. Ja. Wir geben unser Bestes und dann gucken wir, was passiert.
Das ist das große Wir. Jetzt komme ich zum Ich. Sie haben ja gestern bei Sandra Maischberger in der ARD durchblicken lassen. Kanzler, trauen Sie sich zu?
Das habe ich nicht so gesagt, sondern ich habe gesagt, wenn man sagt, wir wollen ein Land führen, dann muss man sich fragen, bringt man die Voraussetzungen aus seiner Sicht dafür mit? Die innere Ruhe, vielleicht genug Lebenserfahrung, einen moralischen Kompass. Hat man genug Krisen überstanden, auch mit sich selbst überstanden, dass man glaubt, man ist beständig auch unter Druck? Und wenn man diese Frage mit Nein beantwortet, dann sollte man nicht so dicke Töne spucken, wie wir es tun. Und ich beantworte sie mit Ja. Das Kanzleramt selbst, ich wiederhole mich von gestern Abend, kann ehrlicherweise niemand voll umfassen, was das bedeutet in den Zeiten, auf die wir zulaufen. Deswegen ist diese manchmal Wurstigkeit, mit dem einem so eine Frage präsentiert wird, aber auch andere Leute sich darum bewerben und sagen, da habe ich mal so Bock zu und habe ich mir immer so geträumt und ich hatte ein Poster von dem Politiker über dem Bett und da wollte ich immer mal so werden. Aus meiner Sicht sehr unangemessen, sondern wir reden über eine Zeit, wo existenzielle Entscheidungen über Krieg und Frieden, über Leben und Tod damit, und zwar nicht nur im Krieg selbst, sondern über die Aufnahme von Flüchtlingen, über Arbeitslosigkeit, große Strukturbrüche damit verbunden sind. Und ich glaube, da tut ein bisschen Demut vor dem Amt, über das man da gerade redet, wäre da gar nicht falsch.
Mhm. Jetzt frage ich mal gerade sozusagen mit Blickrichtung aus grüner Weltsicht. Wäre es eigentlich politisch gut, wenn auch die nächste Bundeskanzlerin eine Frau wäre?
Ich würde es total schlimm finden, wenn eine Männlichkeitswelt zurückkehrt, die sich über Machismus und Chauvinismus definiert. Und jetzt gerade mit dem Blick auf die letzten Wochen und einige Äußerungen von anderen Spitzenpolitikern verstehe ich die Angst von vielen Frauen, dass es wieder so kommt. Und die Angst habe ich auch. Ich selbst habe ein Leben gelebt, wo ich das immer geteilte Macht war oder geteilte Verantwortung war, mit Frauen war. Und insofern teile ich die gleiche Angst.
Okay, und sind insofern auch ein Alternativangebot zu diesen Männern. Weil ich hab mir dieses Tableau, das ist ja jetzt langsam sichtbar. Wir wissen es bei der SPD, Olaf Scholz, ganz klar Mann, ganz klar so von der Alterskohorte her irgendwie gehoben. Wir wissen bei der CDU zwar den Namen noch nicht, den müssen wir irgendwann eintragen, aber wir wissen auch schon Mann, Alterskohorte auch irgendwie so eher mittel bis gehoben. Und jetzt wäre das natürlich strategisch eigentlich klug, wenn die Grünen ein anderes Angebot machen könnten, oder?
Wir werden das Angebot machen, das den Grünen die größte Wahlchance gibt. Und das unter Berücksichtigung von emanzipationspolitischen Fragestellungen, völlig klar.
Okay, Herr Habeck, ich habe eine Frage, die muss jetzt noch sein, weil zwei da schon ziemlich rumgeeiert sind. Sind Sie eigentlich reich?
Ja, würde ich sagen. Also ich weiß ja immer, dass alle Reichen finden, sie sind nicht reich und immer die anderen sind reich. Aber ich bin gesegnet mit Wohlstand.
Nur noch wenige Minuten und dann hört sich das so an beim Nobelpreiskomitee in Stockholm.
Till Svenska Akademien och Börshuset. Akademien har just sammanträtt och beslutat om 2018 och 2019 års Nobelpris i litteratur.
die Bekanntgabe des diesjährigen Literatur-Nobelpreisträgers bzw. der Trägerin, 13 Uhr, also noch so knappe 10 Minuten. Robert Habeck, in Ihrem Leben von der Politik, ich habe es gerade gesagt, waren Sie ja Schriftsteller gemeinsam mit Ihrer Frau. Ich wäre jetzt natürlich verlockt zu fragen, wer soll den diesjährigen Nobelpreis kriegen, aber so knapp davor zu spekulieren, es lohnt sich eigentlich auch nicht mehr, oder?
Nee, und ich bin auch nicht mehr so tief drin, dass ich jetzt die wollten und Vorüberlegungen beurteilen könnte. Hm. Ich verfolge es aus den Augenwinkeln, aber also das wäre völlig vermessen, wenn ich jetzt hier kluge Ratschläge geben würde, zumal der Drops ja eh gelutscht ist.
Genau, die Entscheidung ist gefallen, wir kennen sie bloß noch nicht, aber gleich, wie gesagt. Aber dann können wir darüber sprechen, was soll denn so ein Preis leisten? Und ich frage das natürlich vor dem Hintergrund der Entscheidung vom letzten Jahr.
Ja, der Handke-Debatte, ja, oder?
Genau.
Also wenn ich sage, ich verfolge das aus den Augenwinkeln, dann freue ich mich natürlich mal, wenn Leute einen Nobelpreis kriegen, deren Bücher ich kenne, dann gibt es eine Art, oh guck mal, den habe ich doch oder die habe ich doch schon vor 10 Jahren entdeckt für mich oder gelesen. So ist es auch mit Peter Handke, den ich als Literat eine Zeit lang eng verfolgt habe. Das ist vielleicht so 10, 15 Jahre her und wirklich für einen großen Schriftsteller halte, aber für politisch abenteuerlich und jenseits dessen, was man irgendwie noch verteidigen kann, stehend, was seine Serbienpolitik angeht. Und den Bezug, den die Akademie der schwedischen Wissenschaft da genommen hat und gesagt, ja, na, die Kunst muss für sich selber stehen, die ist falsch. Literatur ist immer politisch und gerade nicht agitierende Literatur, also die Gesellschaft analysiert, die Kritik über Geschichten äußert, ist immer politisch. Deswegen war das aus meiner Sicht letztes Jahr ein Fehler. Und zwar ein Fehler, der sich sozusagen aus einem falschen Verständnis über die Wirksamkeit von Kultur herleitet. Und ich hoffe, dass der Fehler sich nicht wiederholt.
Aber die Verlockung ist natürlich groß, gerade nach dieser Erfahrung, die das Nobelpreiskomitee da gemacht hat, die Diskussion danach, letztendlich Leute auszuzeichnen, die an denen man sich nicht reibt. Also wissen Sie, im Prinzip immer die gute Entscheidung, nee, da wo alle nicken können.
Wenn man sich an deren Literatur reibt, habe ich da überhaupt nichts gegen. Also ich weiß, dass Dennis Scheck, der Literaturkritiker, gerade Thomas Pynchon als würdig beschrieben hat. Wer sich mal die Bücher von Thomas Pynchon anguckt, der wird sagen, okay, muss ich nicht alles gut finden, aber es ist natürlich sehr wirkungsmächtig. Mhm. Wenn der dafür den Preis kriegt, alles gut. Das Problem bei Handke war ja, dass man sich an der Person gerieben hat. Ja,
aber die Personen sind es natürlich letztendlich. Also ich meine, klar, man kann das auf das Literarische begrenzen, aber man reibt sich an Personen und an ihrem Gesamtbild.
Ja, wenn man eine Begräbnisrede für Massenmörder hält, dann reibt man sich zurecht an den Personen und das muss nicht noch geadelt werden durch den Preis aus meiner Sicht. Also natürlich möchte ich auch nicht, dass jetzt nur noch so immer laues Mittelmaß einen Preis kriegt, alle die so schön stromlinienförmig waren. Ich würde mir schon Mut für künstlerische Wagnis wünschen, aber nicht, der Mut muss sich nicht daran beweisen, dass man damit das Signal sendet, dass man Position adelt. Oder wenn man es tut, muss man sich klar machen, was man da anrichtet. Da muss man die Debatte auch stehen. Man kann sich aber nicht auf die Position zurückziehen und zu sagen, naja, das Werk ist getrennt von der Person. Man adelt dann damit auch die Gräbnisrede für Milosevic.
Was lesen Sie denn gerade?
Ich habe gerade ein Buch zu Ende gelesen, das heißt Fatum, ist jetzt kein Roman, sondern ein Sachbuch, das den Aufstieg und Untergang des Römischen Reichs aus Klimaperspektive erzählt. Aha. Mega spannend. Man denkt, es waren immer Männer und Mächte und Caesar und Pompeius und so weiter. Es waren Bakterien, Krankheiten und Unwetter und Hitze- und Kälteperioden, die die Geschichte geschrieben haben.
Okay. Und haben Sie schon einen weiteren Titel im Blick, den Sie bald mal in Angriff nehmen wollen?
Ja, ich würde gerne von Philipp Blom jetzt in der nächsten Woche, wo ich auch ein bisschen Pause mache, das Buch über die Zeit zwischen 1900 und 1914 lesen. Ich glaube, es heißt der verwirrte Kontinent. Mhm. Verwirrt ist das falsche Wort. Ich gucke gleich nochmal nach, wenn der Literaturtipp sauber kommen soll. Aber da habe ich so viel Gutes drüber gehört, weil die Zeit von 1900 bis 1914, also vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs, aus seiner Perspektive offensichtlich so viele Parallelen mit unserer Gegenwart hat, erregt, Nervosität, technische Entwicklung, die Leute wussten nicht, wohin es gehen soll, dass mich das total interessiert.
Der taumelnde Kontinent.
Der taumelnde Kontinent.
Ja, ich habe es gerade gehört. Robert Habeck.
Mein Fehler. Entschuldigung, Philipp Blom.
Kein Problem. Robert Habeck, mir bleibt nur noch Danke zu sagen. Schön, dass Sie da waren.
Ich habe zu danken.